Ein herzliches Hallo in die Runde. Ihr hört den Story of My Limo Podcast. Ich bin Kathi und mir am Ohr sitzt Charlotte in Konstanz und ich bin hier in Berlin. Hallo Charlotte.
Hallo Kathi, how are you?
Ja, es ist grau.
Hier ist es grau, Weltschmerz.
Ja, die Woche war wild, ne?
Ja, Trump ist wieder Präsident, die Ampel löst sich auf. Ich hatte einen kleinen Depri-Anfall Freitagabend. Das, ja, da habe ich mich so eingerollt und irgendwie so gedacht, so in diese Welt kann man keine Kinder mehr setzen. Das ist bei mir immer der Punkt, wo es dann over ist.
Ja.
Da will Kathi gar nichts drauf sagen. Kathi ist nämlich auch nicht so gut drauf.
Nee. Nee, es ist irgendwie, ich habe schon auch jetzt das erste Mal, glaube ich, konkret so eine diffuse Angst vor dem, was kommt. So, weil ja. Der Zeitpunkt, dass sie jetzt sich auseinandergesplittert haben da und das so eskalieren haben lassen, das ist ja jetzt auch einfach echt schlecht. Aber gut, wir sind hier zum Glück kein Politik-Podcast.
Wir bringen euch Freude in den Alltag.
Hoffentlich, denn wir haben unsere tollen neuen Kategorien, die ich ja persönlich wirklich liebe. Ich muss ja sagen, wir haben, glaube ich, genau das perfekte Tool gefunden, damit wir diesen Podcast im Rahmen unserer Zeit so als Hobby weiterführen können und uns auch gegenseitig so überraschen. Und ich muss sagen, wir haben die letzten zwei Folgen richtig viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch da draußen auch. Schreibt uns doch mal.
Obwohl, ich habe schon es sind jetzt Freunde von mir in dem Fall, aber die haben auch schon jeweils unabhängig voneinander geschrieben, so, ey, voll die schöne neue Folge oder Folge. Oh, cool. Weiß ich nicht mehr, auf was sich bezogen haben. Das fand ich sehr cute.
Meine FreundInnen, die melden Schweigen sich da gar nicht oder hören es gar nicht. Nee, ich muss sagen, da sind deine Leute in Konstanz, die ich ja auch fast alle kenne und auch alle ganz, ganz toll finde, sind da einfach ein bisschen mehr engaged mit uns.
Das stimmt, obwohl ich jetzt an der Stelle sagen muss, ich kann sie auch einfach mal wir können ja auch mal grüßen hier in diesem Podcast, denn wir können machen, was wir wollen. Nee, das hat mir tatsächlich mein liebster, bester Freund Philipp geschrieben, dass er die Folge ganz toll fand. Und meine liebste Freundin Debbie aus Kassel. Grüße an euch beide. Schön, dass ihr uns hört. Love you guys.
Eine tolle Sache habe ich auch letztens erlebt, nämlich eine Schulkameradin, eine ehemalige, mit der ich auch seit bestimmt 10 Jahren oder so keinen Kontakt mehr gehabt hatte, gar nicht irgendwie, weil irgendwas geschehen ist, sondern einfach, weil sie auch im Ausland arbeitet und jetzt auch nicht diejenige die halt dann irgendwie zu Weihnachten ständig bei irgendwelchen Treffen ist, ich ja auch nicht.
Ja.
In der Heimat. Die hat dann irgendwann mal, weil sie jetzt gerne ein Klassentreffen organisieren möchte und wir das jetzt auch tun, die hat dann gemeint, dass sie den Podcast immer hört und dass sie ihn total gerne hört und hofft, dass es weitergeht. Und das war, als wir diese lange Pause hatten.
Ja.
Und ich dann meinte, hey, wie witzig ist das denn? ich nenne sie jetzt mal Helen, weil ich nicht weiß, ob sie hier genau. Wir wollen jetzt nächste Woche eine neue Folge aufnehmen. Da hat sie gesagt, da freut sie sich. Und damit habe ich wirklich gar nicht gerechnet, dass sie den Podcast hört. Und wir haben sie auf Sex in the City gebracht. Sie hatte das vorher noch nie gesehen. Und weil wir so viele
Sex in the City-Referenzen drin haben.
Ja, genau. Hat sie sich das angefangen anzugucken und das halt durchgesuchtet so. Also ich meine, das ist ein bisschen late to the party, aber
immer noch dabei. Und das ist ja also auch der Sex in the City Fanclub, der ist ja immer offen für neue Mitglieder, damit sie dann auch für sich immer sagen kann, oh, bin ich heute mehr so eine Charlotte oder mehr so eine Carrie? Wie fühle ich mich? Also das ist für mich immer so. Also manchmal starte ich so in den Tag, um dann irgendwie so ein bisschen zu schauen, wie ich drauf
wirklich?
Bin.
Wirklich?
Ja. Okay. Hä? Machst du das nicht?
Nein?
Okay, wow. Okay.
Naja. Also,
zum Beispiel, wenn ich eher so Fall. Die Lulu aufgekratzt bin, weiß ich habe einen Carrie-Tag.
Ah ja, okay. Mhm. Also ich muss ja leider sagen, ich weiß, das hörst du nicht so gerne. Aber ich finde ja, naja, okay. Ich finde ja Carrie wirklich so dermaßen egozentrisch. Ich habe, glaube ich, noch nie gesagt, dass ich eine Carrie heute bin.
Doch, die ist schon auch krass egozentrisch. Aber ich kenne ja auch mich und ich weiß, ich habe manchmal so Ego-Days.
Ja gut, die habe ich schon auch. So ist es nicht.
Ja, aber am liebsten mag ich Miranda. Favorite Character. Okay. Aber ja, nur bei Sex and the City, nicht in Just Like That. Das ignorieren wir, das gab es niemals.
Nein, das zählt nicht. Die Filme zählen auch nicht. Wir reden hier nur über die Serie.
Obwohl der erste Film ist okay. Kann man mitarbeiten.
Naja, ich finde ja so die beste Freundin, die da wirklich einfach total die anderen so sein lässt, wie sie sind und immer da ist, egal was passiert und niemals judged, ist halt einfach Sam. Samantha.
Sam, it's Sam. Ja, voll. Ja, das stimmt. Ich finde, das stimmt. Sie ist die beste Freundin. Also ja. Als in Freundinnen-Kontext, sie würde ich wirklich nicht gerne daten. Nee. Weil das ist, glaube ich... Nein, also weißt du, deswegen kann ich mich sozusagen nicht immer mit ihr identifizieren. Ich habe meine Samantha-Moments natürlich auch, aber so generell glaube ich, also sobald jemand irgendwie so ein bisschen nur mit ihr über irgendwas reden möchte oder über Gefühle, ist sie halt so, okay, tschüss, ciao.
Ach so, ja, das
so mäßig, ne? Aber ja, sie ist auf jeden Fall die beste Freundin. Sagen.
Ja, aber ich finde zum Beispiel, wenn es drauf ankommt, ja, sie hat halt einfach so was, so als romantische Beziehungspartnerin kann sie das, glaube ich, gar nicht.
Nee, genau.
Aber ich glaube, wenn es drauf ankommt, da hat sie ja auch schon Carrie in ihre Schranken gewiesen und dann ja auch Emotionen gezeigt. Da war sie sehr wütend, weil Carrie hat sie ja wiederum gejudged. Als sie gesehen hat, wie sie da sexuellen Kontakt zum, ich weiß gar nicht mehr, war
mit
das
mit ihrem Paketboten.
Ja, genau, im Büro hatte Samantha und ist da rausgestürmt und so. Und das, da hat ja dann auch Samantha sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und gesagt, so hier nicht, ne? Also.
Das stimmt. In Freundschaften deswegen. Kriegt sie das alles hin, diese emotionale Arbeit, so das Commitment. Das ist, ich finde es so interessant, diese Figur, weil auf dieser emotionalen Ebene oder in dieser Beziehungsebene macht sie irgendwie so gefühlt genau alles richtig und bei Romant, was heißt richtig oder ich wollte das jetzt nicht werten, aber
aus unserer Sicht genau
und bei romantischen Beziehungen ist sie halt echt so, bye, ich habe noch Wurst im Auto, ich muss los. Ja. Naja, egal, wir wollten ja gar nicht, jetzt sind wir irgendwie abgebogen bei Sex and the City, wir wollten ja über was ganz anderes sprechen.
Ja, und ich weiß, dass du eine Limo Legend hast für uns. Das heißt, das ist die Kategorie, wo wir lustige Geschichten, die uns verbinden, hier nochmal erzählen. Einfach nur, weil es Spaß macht.
Einfach nur, weil es Spaß macht, ja.
Da können wir auch ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Und Charlotte, dann würde ich sagen, erzähl doch mal hier los. Aber du musst natürlich auch wieder eine cringe Kategorien-Trenner-Einsprecher-Geschichte machen. Doch, okay. Doch.
Die Limo Legend. Wir brauchen wirklich noch, gibt's da irgendwie Leute, die also vielleicht musikalisch ein bisschen drauf hätten, die Lust haben, uns irgendwelche Trenner zu machen. Vielleicht haben wir dafür auch noch einen Obolus übrig oder so, aber ja.
Ja, vielleicht. Oder wir können auch so wie unser Anfangsjingle, der ist ja auch schon einfach wirklich Bombe.
Ja, das stimmt. Den habe ich recherchiert. Ich glaube, in der YouTube Free Library habe ich da irgendwann mal so ein paar Stunden mich so durchgehört. Ja, vielleicht.
Vielleicht finden wir da auch was und dann kann man das selber noch ein bisschen lustig einsprechen.
Limo Legend. Ja, genau. Ja. Okay. Ich muss jetzt Mea Culpa gestehen, die ist gar nicht wirklich lustig, die Geschichte. Oh. Aber das Thema wurde für mich gestern, ich war nämlich gestern bei unserem Konstanzer Buchclub und da habe ich nochmal irgendwie über dieses Thema nachdenken müssen im Allgemeinen und da ist mir sozusagen auch eine Story aus unserer gemeinsamen Vergangenheit wieder eingefallen und zwar, falls das wir schon mal übrigens breitgetreten haben, tut's mir mega leid, so wir haben inzwischen schon so viel gequatscht hier vor den Mikrofonen, ich habe ein mega schlechtes Gedächtnis manchmal, deswegen kann es sein, dass wir darüber schon gesprochen haben, aber ich versuche es kurz zu fassen und zwar, Kathi, das war relativ am Anfang unserer Freundschaft und du hattest mich in Kassel besucht, bei meinen Eltern, damals noch ich glaube, wir haben damals noch im Pfarrhaus gewohnt, da hatte meine Familie und ich, also meine Eltern hatten sehr Glück, denn es war so ein Pfarrhaus auf dem Dorf, was sehr üppig ausgebaut war. Es hatte irgendwie so 3 Stockwerke und einen riesigen Garten. Und das war ja sozusagen Standard. So bin ich ja groß geworden. Und wenn ich dann an den Wochenenden zu meinen Großeltern gekarrt wurde, haben die natürlich auch in einem Haus gewohnt mit Garten. Alles sehr, ich sag mal so, sehr gut bürgerlich, Mittelschicht, obere Mittelschicht zum Teil von den Gehältern, wenn man es auch mit heutigen Gehältern vergleicht, auf jeden Fall. Und du hattest mich damals zusammen dort besucht. Meine Eltern haben sich sofort in dich verliebt. Und es war irgendwie so ganz heimeliges, schönes Family-Ding zusammen. Und dann sind wir von einer alten Klassenkameradin von mir auf den Brunch, Geburtstagsbrunch eingeladen worden. Du erinnerst dich vielleicht.
Ja.
Und wir sind da zusammen hingefahren. Ich habe diesen Vormittag jetzt nicht mehr so, ich sag jetzt mal im Detail im Kopf. Aber ich habe, das war ja auch für mich Standard. Das war ja quasi, wie ich Geburtstage wahrgenommen habe, seit, wenn nicht seit der Grundschule, mindestens seit der weiterführenden Schule, denn ich bin auf ein katholisches, privates Gymnasium gegangen. Und da war, sage ich jetzt mal, ich spreche jetzt nur vom Durchschnitt, waren natürlich dort die Schülerinnen und Schüler auch eher so mindestens gute Mittelschicht, wenn nicht gar, also auch gute Oberschicht schon zum Teil. Also wir hatten, manche Kinder haben Spitznamen bekommen, je nach den Firmen ihrer Eltern. Will ich jetzt nicht outen, deswegen sage ich jetzt diese Namen nicht, aber es war irgendwie so Standard. Und mir ist natürlich schon irgendwie aufgefallen, dass manche Familien so irgendwie schon so einfach sehr reich sind. Und in der Oberstufe war das zum Teil auch super schwierig. Ich erinnere mich daran, dass wir darüber debattiert hatten, wohin wir auf Klassenfahrt gingen. Und dann ging es, also ich war im Englischleistungskurs, und dann ging es, unser Englischleistungskurslehrer wollte sehr gerne, dass wir nach London fahren, weil das ist natürlich, ne, Englisch und Großbritannien und super wichtige Stadt. Und da waren aber nicht wenige Kinder, die sich gemeldet haben, ah, oh, ich war schon 1000 Mal in London. Also so irgendwie, ne? Das war so das Klientel, mit dem ich zur Schule gegangen bin. Und ich bin da im guten Mittelfeld auf jeden Fall mitgeschwommen. Ich bin da dankbar. Meine Eltern haben uns ein paar Sachen nicht durchgehen lassen. Also bei uns gab es keine Markensachen und sowas, weil sie sowas scheiße fanden. Aber es gab auf jeden Fall auch Markendruck in verschiedenen Klassenkonstellationen. Und egal wie, ich war jetzt inzwischen ja nicht mehr in der Schule, sondern wir waren zusammen in der Uni in Erfurt und wir waren da zusammen bei diesem Geburtstag. Und das war ja alles für mich eben klar ein Ausflug in die Vergangenheit, aber irgendwie auch so ein Standard.
Ja.
Und ich weiß noch, ich weiß nicht, ob es dann direkt nach dem Geburtstag war oder eine gewisse Zeit später, du hast dann mir, und das ist jetzt eben die Legend daran, mir später erzählt, ey, Charlotte, wir sind da hingefahren und irgendwie gab's da die Bio-Super-Teegutsäfte und irgendwie war alles so reich auf eine Art, also alles so üppig und so, ja, wie soll man das ausdrücken? Ja, wie ich gerade beschrieben habe, wie ich halt da irgendwie groß geworden bin. Auf der Engelsburg war die Schule. Und du hast einfach mal irgendwie gesagt, so, ey, das ist krass so, wenn ich das vergleiche halt irgendwie mit meinem Schulgroßwerden, mit meinen KlassenkameradInnen irgendwie in Ilmenau, ist das halt irgendwie so in Anführungszeichen klassentechnisch halt wie Tag und Nacht.
Ja.
Und irgendwie hat das so in mir nachgeklungen. Und dieses bubbelige Großwerden, in meinem Fall in so einer guten, extrem akademischen, gutbürgerlichen Mittel- bis Oberschicht, das war für mich, glaube ich, extrem wichtig für mein irgendwie Großwerden und auch gesellschaftliches Verstehen, als ich dann irgendwie einfach, also A, irgendwie in einem östlichen Bundesland, glaube ich, das war, glaube ich, ganz cool so als Realitätscheck. Und ja, irgendwie jetzt auch die Uni Erfurt ist jetzt kein renommiertes Ding irgendwie, aber war halt so voll, ne, einfach ein schöner Ort, um irgendwie zu studieren, Campus-Uni, kleine Sachen. Und die Leute, weil es vielleicht auch in Mitteldeutschland liegt, kamen, finde ich, dann doch vergleichsweise von verschiedenen Orten.
Voll.
Und das, glaube ich, hat mir extrem geholfen, um irgendwie einen anderen gesellschaftlichen Blick auf unsere Gesellschaft in Deutschland zu bekommen. Und im Nachhinein finde ich es eigentlich ein bisschen fast schon traurig, dass mir das erst in der Uni-Zeit irgendwie langsam so dämmerte, dass so wie ich groß geworden bin, eventuell nicht zum Standard in Germany gehört. Oder auch umgekehrt Leute auf unserer Schule, die vielleicht nicht so Cash in the Tash hatten in ihren Elternhäusern, das halt extrem schambehaftet war. Also ich habe mich da auch schon mit FreundInnen drüber unterhalten und da sind jetzt sozusagen erst Jahre später Geschichten rausgekommen, wie Personen das sozusagen nicht adressieren konnten, ohne sich eben in sehr schamvolle Situationen begeben zu müssen. Und dann sowas wie Armut zum Beispiel einfach verdeckt wurde, aber auch in unserer Schule, das auch vom Lehrpersonal oder unsere SchulleiterInnen das auch nicht weiter, glaube ich zumindest,
thematisiert
haben. Ich meine, auch unsere Austauschprogramme, die gingen nach Australien und La Réunion und sowas und nicht nach eben dann vielleicht dann doch in Europa bleibend. Ja. Und das war halt einfach so, das war halt Standard. Und ich finde das schlimm im Nachhinein. Und da war, genau, und da war, um ehrlich zu sein, die Freundschaft mit dir Und weil es ja auch so schnell so eine sehr, sehr innige Freundschaft war und weil du mich ja auch schnell in dein Leben reingelassen hast und ich dann eben auch mitgekommen bin nach Ilmenau. Ich meine, wir haben da ja dann auch Partys wieder geschmissen bei dir. Und das war aber irgendwie, wie soll ich denn das ausdrücken? Es war extrem wichtig, glaube ich, für mich, dass ich nicht, dass man nicht so in seinem gut dünkeligen, klassendünkeligen Kreisen bleibt. Und warum ich auf das Thema gekommen bin, gestern, genau, gleich bin ich fertig mit erzählen. Gestern war Buchclub-Treffen, war ein bisschen chaotisch, weil der Host erst absagen musste, war leider krank geworden und so. Wir haben uns dann aber trotzdem getroffen und haben von der tollen Comedy-Autorin Julia Becker ihren Debütroman gelesen. Das Leben ist eines der härtesten. Und dieser Roman, ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber spielt halt in Borken. Das ist so eine kleine Kreisstadt in NRW. Und die Heldinnen in diesem Buch sind eher eigentlich Anti-HeldInnen. Die weiß ich nicht. Jetzt teilweise, also die eine zum Beispiel ist Teleshopping-süchtig und die andere befreit sich aus einer total traurig gewordenen Ehe und kriegt eine Panikattacke im ICE und zieht dann da die Notbremse und muss dann daraufhin aber irgendwie ihr Geld, das Geld für diesen Unfall dann in der Bahnhofsmission irgendwie abstottern. Also das ist so ungefähr, worum es da geht. Und wir haben dann zum Schluss uns darüber unterhalten, okay, bei Julia Becker guckt sie sozusagen auf diese eher, ich würde es jetzt schon eher beschreiben, dass das für mich so vom Milieu her eher so untere Mittelschicht war, wenn nicht eher so obere Unterschicht. Also jetzt diese ganzen Schichtbegriffe sind sowieso alle super schwierig. Aber wir haben uns darüber so ein bisschen ausgetauscht, weil eine so meinte, nee, das ist alles, das ist obere Mittelschicht. Und dann waren wir uns sozusagen nicht einig darüber, was jetzt da eigentlich quasi gezeigt wird. Weil ich meine, eine Sache ist natürlich klar, einfach wie viel Kohle man irgendwie auf dem Konto hat. Aber ein paar andere Sachen sind ja auch so eher so habituelle Fragen. Also eben genau, was für Säfte wähle ich aus? Wie spreche ich? Wie bewege ich mich? Was für Kleidung trage ich? Und dann haben wir nachgeguckt, Julia Becker selber, ich habe es jetzt gerade noch mal als Wikipedia-Eintrag offen. Julia Becker wuchs als Tochter einer Grafikdesignerin und eines Baustoffhändlers in Uhlinghausen, einem Stadtteil von Netphen in der Nähe von Siegen auf. Und studierte Medienwissenschaft und so weiter. Also man kann davon ausgehen, dass wahrscheinlich so selber wie sie groß geworden ist, Inspiration auch für ihr Setting in Borken war. Und natürlich, Grafikdesignerin, da kann man entweder, man kann das natürlich studiert haben und hat dann auch irgendwie da einen Bachelorabschluss oder vielleicht sogar einen Masterabschluss und ist sehr erfolgreich. Man hat eine Ausbildung, ist dann danach direkt irgendwo in einer guten Firma gelandet und ist sehr erfolgreich. Man kann aber auch Grafikdesign natürlich machen und hat nichts. So, und kriegt keine Jobs damit, weil man irgendwie nur Print kann und sich nicht auf digital umgestellt hat. Also es blieb sozusagen auch für uns so ein bisschen offen, was sozusagen Julia Beckers Großwerden anging, um dann so ein bisschen diesen Roman auch einzuordnen. Aber ich fand es so spannend, dass sozusagen so von den Aussagen her es wirklich von, nee, das ist doch jetzt eher so, genau, so kleinbürgerliche untere Mittelschicht und eine andere Person so, nee, das ist auf jeden Fall, das ist obere Mittelschicht. Also, dass auch diese Selbsteinschätzung und Außenwahrnehmung von irgendwo, wo sich Leute verorten in ihrem Sein, dass das halt schwerfällt und eben je nach Umfeld auch anders ist und das ist mir vielleicht auch deswegen, weil das war halt mein Umfeld, das war, was ich 24/7 gesehen habe. Und dass ich das dann halt für die Realität halte, verstehe ich im Nachhinein. Ich finde es nur extrem schwierig, weil wenn man halt immer nur sozusagen in seinen eigenen Gewässern irgendwie schwimmt und rumfischt, dann haut's einen von Socken. Und manche, genau, gehen ja aus ihren Bubbles nie raus. Nie, ja. Bis an ihr Lebensende. Und das führt ja dann auch zu einer Verhärtung innerhalb eines Landes. Naja, das ist sozusagen meine Limo Legend. Ich habe ein bisschen, sorry, weit ausgeholt. Aber daran musste ich total nochmal denken, dass da irgendwie so dein Kommentar auch über mein Großwerden und über, genau, wie ich halt irgendwie groß geworden bin, dass mir das irgendwie, dass das extrem wichtig war.
Ja, aber ich muss auch sagen, das ist mir jetzt auch erst, also dass es da gewisse Unterschiede gibt, ne, die uns ja auch, also ne, wo wir einfach unterschiedlich aufgewachsen sind, damit habe ich mich auch erst viel später beschäftigt. Das war ja auch meine Realität, ne? Also bei mir war, glaube ich, ich habe das auch nicht, die Situation, wie ich, oder die Umstände, in denen ich aufgewachsen bin, waren halt für mich auch normal. Ich habe das ganz lange nicht irgendwie reflektiert und entsprechend eingeordnet. Und ja, ich glaube, ich finde es gut, wenn das nach einer Zeit kommt. Ich bin ja wirklich, ich habe ja gar keine Toleranz mehr für Menschen, die das nicht checken, dass es da gewisse Unterschiede gibt und ihre Privilegien irgendwie nicht mal kurz so ein bisschen
einordnen,
genau. Das, sowas kann ich ja, also da bin ich ja mittlerweile sehr allergisch gegen. Und was ich vorhin noch, als ich dich fast unterbrechen wollte, da ist mir nämlich gerade eingefallen, weil du meintest Austausch, ne? Das war für mich, glaube ich, so auch der erste Aha-Moment, als wir uns als wir darüber gesprochen haben, wo wir Schüleraustausch gemacht haben und du halt einfach in Australien warst und ich in Polen.
Das gute alte Polen. Hey, da hatten wir einen schönen Urlaub zusammen vor 2 Jahren.
Ja, das stimmt.
Aber ich weiß was. Ja, genau das meine ich.
Ja.
Und das ist ja krass. Das ist ja nicht wie im Studium Erasmus und jemand sozusagen, der Staat zahlt dafür, sondern solche Schulausflüge und Klassenfahrten, das ist ja alles, das bezahlst du ja alles privat an unseren Schulen. Ja. Alles.
Ja, das stimmt. Aber man muss schon auch sagen, also das ist bei uns, also ich finde, das war auch ein guter Punkt, genau, in Erfurt, da hatte ich auch das Gefühl, da kamen wirklich viele unterschiedliche Menschen zusammen. Und das war schon auch bei uns in Ilmenau auch so. Also bei mir war wahrscheinlich schon irgendwie die Facetten, also es war facettenreicher, wie man aufgewachsen ist.
Ja.
Also ich hatte MitschülerInnen, die sind wie ich im Block, haben wie ich im Block gewohnt und welche, die in der Villa gewohnt haben. So.
Ja, krass.
Und alle zusammen. Lustigerweise waren wir aber auch immer so eine Gang. Aber, und es war auch irgendwie nicht so richtig Thema. Also nicht so wirklich. Also wüsste ich jetzt nicht. Also es war jetzt nie so, ah nee, wir haben keinen Bock, bei Kathi irgendwie abzuhängen, weil das ist ja nur eine Blockwohnung.
Ja.
Also es war einfach immer sehr pragmatisch alles, ne? Wer hat sturmfrei? Und da war es egal, ob das in der Villa war oder im Block.
Was ja irgendwie auch cool ist, weil ich meine, so wie man groß geworden ist, ganz prinzipiell kann man ja erstmal, kein Kind kann irgendwas dafür.
Nee.
So, ne? Und ich meine, auch umgekehrt, eine Freundin von mir, die hatte, darf ich das erzählen? Also auf jeden Fall hatte sie mal eine, ich versuch's anders auszudrücken, eine Begegnung mit einem Herrn. Und der kommt aus sehr reichem Elternhause, aber sie meinte, sie hat noch nie so eine traurige Familienkonstellation beobachtet.
Ja.
Also wo wirklich Einzelkind, kein liebevoller Umgang, die Eltern, also er auch irgendwie eigentlich deswegen psychisch so komplett am Ende. Also genau, nur wenn man reich auswächst, heißt das ja noch lange nicht, dass man irgendwie dadurch ein glückliches Leben automatisch hat.
Nee.
Das muss man mitbedenken, aber eigentlich finde ich das voll schön, wie du das gerade erzählst und erfrischend irgendwie, dass das genau keine Rolle spielte. Das würde ich eben bei uns sagen, da gab es natürlich auch einkommensmäßig von den Eltern Unterschiede irgendwo. Aber bis zum gewissen Grad eben für manche Personen spielte das dann eben, vor allem wenn es in Richtung Armut ging, spielte das sehr wohl eine Rolle, dass man da sozusagen nicht mit dabei sein konnte bei bestimmten Situationen, das aber auch vertuschen musste.
Ja.
Und das finde ich schlimm. Das finde ich einfach richtig, richtig schlimm für die betroffenen Personen. Und finde das scheiße, dass über solche Themen auch einfach nicht. Ich meine, wofür ist denn Unterricht da? Bespricht man sowas nicht eben im fucking Philosophie, Ethikunterricht, Sozialkunde, was man da alles hat?
Also wir nicht.
Nee, bei uns halt auch nicht. Ich weiß nicht, ob es heutzutage anders ist. Ich habe ja sogar einen Freund noch aus der Oberstufe, der ist jetzt an dieser Schule wieder Lehrer. Was ich irgendwie auch cool finde. Und er hat da jetzt schon von ein paar Sachen, also beim letzten Weihnachtstreffen erzählt, die sie jetzt schon auch eingerichtet haben, um da die Awareness sozusagen größer zu machen. Ich kann das jetzt natürlich an sich nicht mehr beurteilen, weil ich bin da nicht mehr Schülerin und habe keine eigenen Kinder, die da hingehen. Aber ich hoffe da sozusagen genau auf solche Leute, so junges Lehrpersonal, was irgendwie den Blick schärft für solche Themen. Aber erinnerst du dich, abgesehen davon, erinnerst du dich an diese Geburtstagsfeier eigentlich?
Ja, total.
Ah ja, okay. Also es war schon so, wie ich das auch in Erinnerung hatte, dass das so
posch
war.
Und lustigerweise habe ich da letztens dran gedacht. Ich weiß aber auch gar nicht mehr, warum. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, weil da war so ein riesiger Wintergarten, den fand ich voll schön. Das war nämlich auch, glaube ich, auch einfach das Haus hat mich irgendwie so voll überrascht.
Ja, es war ein schönes Haus. Oder ist ein schönes Haus. Ich vermute, ihre Eltern wohnen da immer noch.
Ja, genau. Und genau. Und es war halt einfach ein sehr reichlich gedeckter Frühstückstisch. Und es war alles so normal und so gar nicht was Besonderes hatte ich das. Genau, das, was du eigentlich gesagt hast. Ich glaube, das wäre halt schon, also es war halt einfach so normal. Aber anyway. Ja. Ja, cool. Das ist auch eine schöne Limo-Legend.
Oder? Das kam mir wieder in den Kopf und bin da irgendwie, in meinem Fall muss ich jetzt sagen, da wirklich an der Stelle mal Props an meine Eltern dankbar für ihre Erziehung, weil sie da uns den Blick für, im Gegensatz zu meiner Schullaufbahn, immer wieder versucht haben zu schärfen. Eben so ein paar Sachen haben sie nicht durchgehen lassen. Nein, so Markenklamotten, da springen wir gar nicht mit auf, das ist nicht wichtig. Gut, bei uns waren andere Sachen wichtig, belesen zu sein zum Beispiel. Also man hat sozusagen Bildung war sozusagen ihr Aushängeschild. Also gute Bildung, gut in der Schule im besten Fall sein, irgendwie einen gute Abschlüsse machen. Das war so habituell, glaube ich, was ihnen sehr am Herz lag. So der Bildung ist der Weg nach oben im Grunde genommen. Aber ich sag mal so dieses Materialistische, das geht mir und meinen Geschwistern, glaube ich, bis zum gewissen Grad schon ein bisschen ab, weil das hatte keine Wertigkeit für meine Eltern. Es muss sozusagen, es muss nachhaltig sein und es muss praktisch sein. Das waren ihre Maßstäbe. Und an vielen Stellen würde ich da zustimmen, dass ich das auch für wichtig halte, aber sie wollten eben bei diesem Konsumverhalten und Statussymbol-Zeug, da haben sie immer ganz verschnupft und allergisch drauf reagiert. Und das habe ich mir natürlich auch abgeguckt und habe da selber auch so eine Haltung zu, dass ich sowas, also weiß ich nicht, wenn jemand ein geiles Auto hat, mich interessiert nichts weniger auf diesem Planeten. Ich finde es eigentlich so eher despektierlich, weil ich so denke, ey, Jahr 2024 und jetzt noch irgendwie so einen krassen Verbrenner fahren, finde ich richtig unethisch. Aber da muss ich sagen, das haben meine Eltern da irgendwie gut gemacht und schon auch immer wieder versucht zu betonen, hey, dass du jetzt genau zum Beispiel nach Australien gehen kannst, das ist ein Privileg, Kind. Dafür geben wir viel Geld aus, das machen wir, weil wir das wichtig für deine Bildung finden, aber so schätzt es halt auch wert. Wertschätzt es auch. Sorry, Gott. Naja, und das finde ich irgendwie, also ja. Und es kommt vielleicht auch, weil mein Vater selber kommt aus einer eher armen Familie. Und meine Mutter auf jeden Fall aus so einem handwerklichen Betrieb. Das heißt, die sind auch...
Sind alle auf dem Boden geblieben.
Schon irgendwie auf eine Art. Ja. Naja, ja,
das
genau.
Das ist doch gut.
Grüße an meine Eltern, die diesen Podcast nicht hören. Weil das ist technisch zu schwierig für sie. They don't get
Aber
it.
Besser ist es.
Ich glaube auch, dass es besser ist, weil nicht immer ist es so wohlwollend und freundlich, was wir hier erzählen. Also nicht
okay,
auf Eltern bezogen.
Okay, Salati, wir müssen jetzt mal auf die Tube drücken.
Pardon.
auf jeden Fall danke. Ich finde es auch nochmal eine schöne Erinnerung. Ich habe noch zwei Kategorien.
Dann hau rein.
Was willst du zuerst hören? Das Squeeze of Pop oder
nee, den machen
nicht
wir zum
so prickeln, die Alltagszitrone.
Den machen wir zum Schluss. Ich finde so, der Squeeze of Pop ist so ein schöner Abschluss.
Okay, also jetzt erstmal nicht so prickeln, die Alltagszitrone.
Yes.
Okay, das werde ich jetzt nicht nochmal wiederholen.
Nein.
Okay. Also, es geschah schon vor einer ganzen Weile und ich habe mir das extra für diese Podcast-Situation hier aufbewahrt, die Geschichte. Und ich meine, ich habe sie dir auch nicht erzählt. Manchmal kommen wir ja auch durcheinander, weil, genau, dann denke ich mir so, nee, das könnte ich ihr dann im Podcast erzählen. Und dann habe ich es aber doch schon erzählt, weil wir ja natürlich auch Kontakt haben, ohne dass wir in ein Mikrofon sprechen.
Manchmal.
Und zwar, Charlotte, du erinnerst dich doch an meinen ersten Job, ne? Den ich ja sehr, sehr geliebt habe.
Ja.
Da war ich für einen landwirtschaftlichen Verband tätig, in der Kommunikation und konnte ganz viel auf so landwirtschaftliche Betriebe fahren, die progressive, neue, coole Dinge gemacht haben in Sachen Klima und Umweltschutz. Und genau, es war super abwechslungsreich. Ich konnte mir so Produktionen überlegen, ich konnte kreativ sein. Ich bin regelmäßig irgendwie rausgekommen. Es war wirklich ein ganz toller Job.
Ja.
Und auch so als erster Job einfach, glaube ich, wahnsinnig wichtig für mich. Der ja dann aber ein tragisches Ende fand, weil es zu einem Wechsel in der Geschäftsführung kam, weil meine Chefin damals in Elternzeit gegangen ist. Oder halt erst in, was ist das Erste, wenn man dann schwanger ist?
Mutterschutz
und dann in Elternzeit. Und dann wurde uns ein Geschäftsführer vorgesetzt, der wirklich, also es ist eines der furchtbarsten Menschen, die ich je persönlich kennengelernt habe. Der war wirklich widerlich, der wollte halt alles dem hat das alles nicht gepasst, wie wir gearbeitet haben, und hat das dann alles ganz schnell auf links drehen wollen, ja, und hat sich auch gar nicht mit meinem Teamleiter verstanden und hat auch richtig ekelhafte manipulative Strategien sich überlegt und wollte uns halt einfach rausekeln und hat auch wirklich Psychoterror betrieben. Also es war echt scheiße. Ja. Naja. Und wir haben ja damals so gedacht, so, da war ich ja auch noch was jünger und so ein bisschen leidenschaftlicher für die Arbeit.
War, diese Leidenschaft ist wie in einer langen Ehe.
Ja.
Ein bisschen abgeflaut, Spaß. Ja.
Und wir haben damals gedacht, beziehungsweise ich will jetzt nicht für die anderen sprechen, die da noch mit mir im Team waren, dass vielleicht ja auch unsere Chefin, die ja auch wiederkommen wollte, uns helfen könnte und da ein bisschen schauen könnte, dass wir eine bessere Situation wieder haben. Und die hat sich halt einfach so gar nicht dafür interessiert, aus meiner Sicht. Was bestimmt auch daran lag, dass sie halt einfach ein Kind bekommen hat, und das ist ja auch irgendwie klar. Aber es war ja schon irgendwie so der Gedanke bei mir da, okay, sie will wiederkommen, und wenn dann das Team gar nicht mehr da ist, das sie ja eingestellt hat und womit sie ja auch bisher zufrieden war, dann wäre das ja auch für sie blöd. Und ich hatte da irgendwie so eine naive Hoffnung, dass sie so ein bisschen für uns kämpft, weißt du? So ein bisschen.
Aber es klingt, um echt zu sein, also ich finde es gar nicht naiv, es ist ja schon, also auch für sie doch auf eine Form auch beleidigend, dass ihre Vertretung ihre komplette Arbeit bisher, auch ihre, also ein Team aufzustellen ist ja auch Arbeit, so mit Füßen tritt.
Ja, und auch die ganze Arbeitsweise und unsere Inhalte und so. Also er hat schon wirklich, naja, egal. Da könnte ich jetzt auch ganz, ganz lange drüber reden, aber ich war am Ende, um es mal ein bisschen kurz zu fassen, sehr enttäuscht von dieser Chefin. Also ich war wirklich enttäuscht, weil da halt einfach auch nicht mehr viel kam. Und als wir dann schlussendlich auch gekündigt worden, was auch gar nicht rechtmäßig war, wo wir dann zur Anwältin mussten und so. Da kam halt auch nicht viel von ihr. Wie gesagt, mir hätte so eine Nachricht gereicht, hey, wie geht's dir? Tut mir irgendwie leid, wie das jetzt alles gelaufen ist, weil so, ne, sie hat ja auch ein Kind bekommen, das ist ja auch krass so, ne?
Sie hat sich rausgezogen.
Ja, genau, sie hat sich rausgezogen. Und ich wusste aber, dass die auch hier in meine Gegend ziehen wollte oder da sich irgendwie mit ihrem Ehemann eine Wohnung gekauft hat.
Ja.
Und ich habe mir immer gedacht, also wirklich, ich habe mir dann immer vorgestellt, auch noch danach, weil das war auch irgendwie auf eine Art so verletzend, wie das so wäre, wenn ich die treffe das erste Mal. Und das ist ja eigentlich, es ist irgendwie witzig, weil ich habe so noch eine Ex-Kollegin, die ich eigentlich nicht gerne wiedersehen würde. Die wohnt hier auch in der Gegend, zufälligerweise.
Und auch noch in Berlin, wo man sich doch eigentlich nicht über den Weg läuft.
Genau. Und naja, was soll ich sagen? Ungefähr vor 4 Wochen, ich hatte meine Tage, ich hatte fettiges Haar. Ich war schlecht launig, wollte ich zu Rossmann und noch so ein paar Dinge holen, unter anderem auch Klopapier.
Klassiker. Und
bin dann in diesen Rossmann-Gang gelaufen, das ist, also beziehungsweise in den Rossmann rein, und rechts ist dann ein relativ enger Gang, da tümmeln sich, also gerade auch freitags irgendwie, ist es dann auch irgendwie immer sehr, sehr voll und man muss sich so aneinander vorbeiquetschen. Und dann hat sie sich, diese ehemalige Chefin, mit ihrem Mann quasi an mir vorbeigequetscht und mir direkt in die Augen geguckt. Und es war sehr unangenehm. Ja.
Habt ihr euch schon Hallo gesagt?
Ja, pass auf, natürlich. Sie war so, ach, Kathi. Und ich so, hallo. Ich bin auch einfach wie versteinert, weil ich einfach in dem Moment, also ich war erstens nicht in Mut. In meiner Vorstellung, wenn ich sie das, also meine Wunschvorstellung von diesem ersten Aufeinandertreffen wäre das gewesen, dass ich ein fancy, cooles Business-Outfit anhab, erzähle, dass ich irgendwie eine krasse Stelle habe und halt einfach so, weißt du, mir die Sonne aus dem Arsch scheint.
Und ich bin sehr reich übrigens inzwischen, sehr, sehr reich. Ich weiß gar nicht, aber was ich mit meinem Geld machen soll. Ja.
Ich hatte halt einfach die lotterigsten Klamotten an, fertig. Ich war wirklich, ich sah richtig kacke aus. Und halt auch, glaube ich, wahrscheinlich auch gar nicht so gesund. Also blass und Augenringe und so. Und ich dachte so, oh nee, das kann doch jetzt nicht sein. Und genau, dann hat sie mir ihr Mann war da dabei, dann hat sie mir den noch vorgestellt. Und ich dachte mir so, who cares? Ja. Und dann war Also in meinem Kopf haben nur so die Grillen gezirpt. Dann meinte sie, und wie geht's dir so? Und ich so, gut. Und dann war sie so, wo arbeitest du denn jetzt? Dann habe ich ihr das erzählt. Und dann hat sie überlegt, ob sie diese Firma kennt. Und das war auch ganz, ganz lange, hat sie so überlegt, weißt du, so. Und das hat sich alles gezogen wie Kaugummi, dieses Gespräch. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, was können wir jetzt tun? Ich habe nur geschwiegen. Ich habe auch gar keine Gegenfrage gestellt. Ich konnte nichts tun. Ich war einfach nur so platt. So
dabei überfahren. Ist doch Smalltalken eigentlich auch eine mit deiner Stärken.
Also findest du?
Ja, schon. Du kannst schon Smalltalken und Leuten irgendwie Fragen stellen und ihnen ein gutes Gefühl vermitteln. Wenn du sie, ist halt das Ding, wenn du sie halt magst.
Ja, genau. Aber da war ich ja einfach, das war ja wie so einen Ex-Freund treffen.
Ja,
so,
ja, genau.
Hat sich das angefühlt. Und, genau, und dann war sie so, naja, gut, nach so einem komischen
Schweigen.
Seltsam, auch, es war kein Gespräch. Ach so, genau, sie hat dann noch erzählt, wo sie jetzt wohnt und bla, und ich habe dann erzählt, wo ich wohne und es war irgendwie so, okay, cool. und dann, genau, meinte sie, na gut, dann, ja, alles Gute. Und ich war so, ja, tschüss. Und dann bin ich halt ja aber noch in diesem Rossmann gewesen, Charlotte, und ich brauchte ja Sachen. Ich brauchte doch Klopapier. Ach so. Und ich wollte eigentlich nur flüchten. Und die waren ganz lange selber an diesem Rossmann, an dem Fotoautomaten, bei den Haustiersachen, bei den Futter für Hunde, wo ich auch noch hin musste. Und dann bin ich da super hektisch, wahrscheinlich, ich hatte so richtige Hektigkeitsflecken im Gesicht, durch die Gänge schlawenzelt, hab meine Sachen zusammengesucht, wollte da so schnell wie möglich raus, bin an die Kasse gegangen. Also an diese wie sagt man?
Selbstzahler.
Selbstzahler, nee, also wo du selber einscannen kannst so. An so ein Ständchen bin ich da gegangen. Und dann sind die natürlich auch neben die Kasse, neben mich gegangen und haben da auch ihre Sachen eingescannt und wir haben nicht miteinander geredet und es war so unangenehm, es war furchtbar. Ich habe mir wirklich, ach so, oh mein Gott, ich habe den wichtigsten Teil. Siehst du, man merkt, wie aufgeregt ich immer noch bin über dieses.
Ich wollte gerade sagen, ich warte noch so ein bisschen auf die Hook in der Story,
ja, komm,
aber sie kommt jetzt.
Also, okay. Sie hat dann gesagt, sie hat mich dann ihrem Ehemann vorgestellt bei diesem Gespräch und hat gesagt, wie nennen wir diesen Chef? Sagen wir mal Holger.
Ja.
Holger Kunz. Sie meinte dann so, das ist Katharina Hertel, die ist so ein bisschen Holger Kunz zum Opfer gefallen. Das hat sie gesagt.
Oh Gott. Ah,
ja.
Oh, wie unangenehm.
Ja, und ich war so, Und dann dachte ich so, oh Gott, ich wusste, also es fand ich dann auch total frech, weil ich mir so dachte so, was ist das denn? Ich bin doch hier niemandem zum Opfer gefallen, du.
Ich habe auch gerade gedacht, wenn man so jemanden also mit diesen Worten vorstellt, das könntest du so als Namensschildchen tragen, so Katharina Hertel, Holger Kunz zum Opfer gefallen.
Ja, das steht also irgendwann so auf meinem Grabstein.
Ja. Voll, das ist wie im Bridget Jones Film, wo es dann halt, könntest du mich vorstellen, Bridget? Das ist Katharina Hertel. Sie ist Holger Kunz zum Opfer gefallen. So was sagt man.
Genau so. Ah. Genau so. Das war halt, naja, vielleicht war sie auch, also genau, es war
auch nervös. Maybe.
Ja. Es war auf jeden Fall richtig unangenehm. Naja, und dann haben sie halt da noch ihr Zeug eingescannt und so neben mir. Wir haben geschwiegen. Ich fand's ganz unangenehm. Und dann bin ich losgestiefelt zum Auto, hab festgestellt, dass ich mein scheiß Klopapier vergessen hab. Musste wieder zurück, direkt neben sie, mein Klopapier von dieser Ablage holen. Dann bin ich rausgezogen. Genau. Und die Hook war eigentlich genau, dass sie mich so vorgestellt hat. Und ich hab die Geschichte gerade voll verkackt.
Richtig verkackt, ist nicht schlimm, ich fand's trotzdem sehr charming und es nimmt uns quasi mit in die Situation, dass man weiß gar nicht, was man sagen soll.
Ja,
und man ist total nervös und man ist so, hallo?
Ja,
es war furchtbar. Und dann sagt man halt, erzählt man irgendwie quatschige Sachen. Darf ich da ganz kurz eine Mini-Anekdote, die dauert nur eine Minute, aber wenn ich nervös bin, ich fange ja dann immer an zu plappern und so unzusammenhängenden Schissel irgendwie zu erzählen. Und eine Freundin von mir, die jetzt gerade ein ganz kleines Baby hat, hatte ihren Geburtstag gefeiert und hatte nicht nur FreundInnen da, sondern auch ihre Familie. Und wir haben ja inzwischen ja schon so ein paar Kinder im Freundeskreis. Und der eine Partner von ihrer Mutter, glaube ich, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, hat da auf jeden Fall gefragt, so na, also alle beteiligten FreundInnen waren aber die FreundInnen ohne Kinder.
Ja.
Und weiß ich nicht, manchmal, wenn ich so Eltern begegne, da hat mich auch ein Kumpel hinterher mega aufgezogen. Ich so, was hast du für eine Scheiße eigentlich gequatscht? Dann drehe ich manchmal auch so ein bisschen auf. und ziehe dann immer mehr merkwürdige Aufmerksamkeit auf mich, indem ich einfach weiter plapper. Und da war dann die Situation, dass der gefragt hat, na, und wo sind denn von Ihnen hier, wo sind denn Ihre Kinder? Und dann hat meine Freundin gesagt, nee, die mit den Kindern von meinen FreundInnen, die sind gerade daheim, weil die sind alle krank, also die Kinder. Ja. Und dann in Charlotte meine ich so, ja, ja, das sind die Freuden der Elternschaft. Und das war halt echt so stille. Und mein Kumpel guckt mich von der Seite an so, was zum Fick ist mit dir los?
So, was mache ich dann? Haben sie einfach Kinder bekommen und jetzt sind sie immer krank.
Ja, genau. Das war meine Aussage. Es war natürlich voll dumm. Es ist so ein richtig ekliger Scheißwitz. Aber es war so, ich weiß nicht, ich war so nervös dort am Anfang. Es hat sich dann gelegt nach irgendwie einer Viertelstunde. Naja, sagen wir einer halben Stunde. Aber ich kann es sehr gut verstehen. Deswegen, ich hasse auch irgendwie genau in Situationen, wo ich nicht vorbereitet bin oder ja, genau sowas wie Ex-Freunden begegnen. Ach, alles unangenehm. Alles unangenehm. Aber ja, du hast es in dem Sinne gut gerettet, dass du dann einfach irgendwann vielleicht auch einfach nicht mehr gesprochen hast. Vielleicht kann man sich auch darauf einfach einigen. Wenn man nicht mehr weiß, was man quatschen soll, ist es vielleicht auch einfach okay, damit aufzuhören.
Ja, und vor allem, ich habe mich dann gefragt, so, ich habe ja wirklich gar kein Interesse mehr, mich mit ihr auszutauschen, weil sie mich einfach krass enttäuscht hat. Ja. Und warum kann man da nicht einfach sagen, hi, und man geht halt weiter? Also auch wenn die, gut, wir waren jetzt sehr eng aneinander und wir hatten uns halt lange nicht gesehen. Aber ich glaube, ich werde einfach so, wenn ich keinen Bock mehr habe, wenn ich mich unwohl fühle und aus der Situation raus will, dann werde ich aus dieser Situation, da werde ich da einfach rausgehen.
Ja. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Vielleicht muss man sich das einfach, und vielleicht sind auch alle Beteiligten am Ende erleichtert.
Ja.
Weißt du? Weil vielleicht hatte sie ja auch, wusste auch nicht, was sie sagen soll und hat deswegen dich auch so total doof vorgestellt. Und weißt du, so ersparen wir uns doch diese unangenehmen Situationen und nicken wir uns freundlich zu. Hallo, hallo. Und dann geht's weiter.
Ja.
Okay, Squeeze of Pop, Kati. Damit die Leute jetzt noch was, bis sie uns das nächste Mal hören, was zu tun haben. Because you
squeeze
all don't have a life.
Off. Jetzt laberst du mir hier in meine Trainerstimme rein.
Entschuldigung.
Alles gut. Was wolltest du sagen? Sag's noch schnell.
Nee, ist weg.
Okay, sorry. Also, ich fange nochmal an, ja? Squeeze of Pop.
Das ist die Trainerstimme?
Ja.
Ich bin mit diesen Trainern, ich bin noch sehr unglücklich insgesamt damit.
Ich auch. Es soll ja auch eigentlich selbstironisch und cool rüberkommen, aber ich weiß nicht, ob es rüberkommt.
Das ist ein bisschen cringe, aber ist okay. Aber ja, nimm uns mit, Kathi.
Okay, das hört jetzt auf. Ich werde uns für nächste Folge Trainer basteln.
Okay.
Das werde ich tun. Okay, passt auf. Leute, des oder beziehungsweise FreundInnen der Reality-TV-Shows. Charlotte, es könnte jetzt sein, dass dich das jetzt nicht so anhebt, aber ich muss es einfach aussprechen. Ich hatte es mir schon lange vorgenommen. Ich liebe diese Ochsenknechts und vielleicht noch viel mehr unser Hof mit Nino und Cheyenne.
Oh Gott.
Ja, also, ja, sorry, das ist jetzt heute nicht so ein intellektueller Squeeze of Pop, finde ich aber auch total super.
Das habe ich überhaupt nicht deswegen angezettelt. Das ist jetzt, das denkst du über dich, Katharina. Nothing to do with me.
Okay, aber warum
weil
was
die zettelst Ochsen, du an? Weil die Ochsenknechts, das ist so diese Familie. Ah, das ist alles, ja, egal. Das sind die schlachten ihr Sozialleben komplett aus. Noch schlimmer als wir.
Ja, das stimmt, ja.
Naja. Aber was fasziniert dich an den Ochsenknechts? Nee, an diesem Bauernhof-Dings.
An diesem Bauernhof-Ding. Also, ich liebe es ganz doll. Es ist ja erstmal für Leute, die sowas vielleicht öfter gucken, wirklich sehr, sehr gut gemacht tatsächlich. Ich bleibe jetzt erstmal bei Unser Hof, weil über diese Ochsenknechts habe ich schon gesprochen. Unser Hof ist jetzt eine neue Show. Da geht es nur um Nino und Cheyenne und eben den Bauernhof. Und ich muss einfach sagen, ich finde es wirklich, wirklich beeindruckend, dass die als so junge Menschen und ja auch mit zwei Kindern den Hof übernommen haben und daraus ja jetzt richtig was machen.
Wer sind Nino und Cheyenne?
Naja, Cheyenne Ochsenknecht ist die Tochter von Oberochsenknecht.
Okay.
Und sie hat Nino kennengelernt. Nino ist ein Österreicher, der auf dem Landgut, also auf dem Bauernhof groß geworden ist.
Okay.
Und er ist quasi erst für Cheyenne nach Berlin gezogen und hat da alle möglichen Jobs gemacht und wollte irgendwie, dass er da mit der Stadt klarkam. Aber er wollte auch, also er wusste, dass er schon immer halt diesen Hof übernehmen wollte. Und als sie dann ungeplant schwanger geworden ist, die Cheyenne, haben die gesagt, okay, nee, wir gehen jetzt halt auf den Hof und werden da unsere Familie gründen. Und da waren die ja auch noch super jung und die sind ja auch jetzt noch super jung. Also ich glaube, Cheyenne ist 23 oder so
Ah, krass,
und er ist
okay.
auf jeden Fall auch noch keine 30, der
Ja.
Nino. Und man muss einfach sagen, also erstens lernt man was über Landwirtschaft und über Tiere. Zweitens ist es einfach eine coole Art, weil der sich wirklich krass Gedanken macht, wie irgendwie so eine zukünftige kleine, es ist ja eine sehr kleine Art der Landwirtschaft, wie die aussehen könnte und wie er das auch voranbringt und wie er dafür wirklich, ich glaube, der arbeitet wirklich, wirklich viel dafür. Und ich finde das einfach toll. Ich liebe diese Sendung. Die waren jetzt in Japan, um sich Wagyu anzuschauen, also sich darüber zu informieren. Natürlich bestimmt auch
Was
für
für
die
ein
Show. Ich
Zeug?
weiß alles, was du denkst. Das
Wagyu?
Wagyu-Rind, das ist ein richtig teures Rind aus Japan.
Ah.
Und das ist so teuer und so bekannt, weil es quasi diese Fett, also das ist halt sehr fettig, also richtig geschmackvoll, weil das halt noch so wie nicht so wie andere Rinder, die haben ja an der Seite dann vielleicht so ein Fettrad. Oh Gott, das ist jetzt gefährliches
Alle
Halbwissen. Aber
Vegetarier, kurz Ohren zuklappen, ja.
ja, aber da ist es halt so, da ziehen sich halt so ganz leichte so Fett Fäden, nenne ich das jetzt mal so dadurch. Deswegen ist das halt so special und bla bla bla. Und es wird halt genau so ein originales Wagyu kann halt auch nur aus Japan kommen, so. Und die wollen jetzt aber halt ihre Kiani, oh Gott, jetzt muss ich nochmal nachdenken, wie dieses Rind heißt. Also ihre Rinder, die diese da haben, wollten sie damit kreuzen und die sind halt einfach insgesamt voll dahinter, da was draus zu machen. Kianina Rind? Kianina, ja,
Hast du es gerade nochmal
Kianina-Rind
nachgeguckt? Ach
heißt
so,
es.
okay, ja.
Genau, das ist eine italienische Rasse. Und ja, das wollen sie jetzt zum Beispiel kreuzen. Und da ist dann halt die Kamera mit dabei. Und ich finde es wirklich toll. Jetzt haben sie auch Schafe und Hühner. Und der Nino möchte, dass das wieder so ein Bauernhof wird, wo man so alle Tiere findet, damit halt auch irgendwie so der Kreislauf wiederhergestellt wird. Ich sag dir, wie es ist. Ich liebe das. Und ich liebe auch diese beiden und deren Beziehung. Das ist alles sehr authentisch gemacht. Es ist meine allerliebste Hochzeit, die ich mir angucke, weil es gibt genau diese Ochsenknechts. Da haben sie ja auch natürlich geheiratet und so. Und manchmal gucke ich mir das an und dann muss ich ein bisschen weinen.
Okay. Es schlägt aber auch eigentlich, ich muss sagen, das klingt jetzt auch gar nicht so trashig, was du von dieser Bauernhofserie erzählst. Das
Nee,
klingt ja
die ist
eigentlich
nicht
so
so
sehr, ich
trashy.
wollte gerade sagen, die klingt gar nicht so, also es klingt ja irgendwie so nach, man verfolgt halt ein Paar, wie sich halt ein Bauernhof aufbaut, dass die jetzt zufällig auch die eine Tochter von hier den Ochsenknechts ist. Das ist jetzt,
Genau.
erscheint mir relativ wenig relevant. Und es schlägt ja voll auch eigentlich in ja dein Interessensgebiet. Ich meine, du hast ja auch nicht ganz ohne Grund halt für dieses Agrar, wie nennt man das? Ist ja kein Unternehmen, ja doch.
Landwirtschaftsverband, das war ein Verband.
Dankeschön. Genau. Also ich meine, das ist ja auch, also so vom Interessengebiet her ist das ja auch etwas, was du einfach sehr spannend findest.
Ja, und es ist halt auch einfach sehr gut gemacht von der Machart und genau, man lernt da was. Also ich muss sagen, diese Ochsenknechts ist auf der einen Seite natürlich einfach ein klassisches Reality-TV-Format und da wird vieles ausgeschlachtet, was ich natürlich sehr spannend finde. Aber unser Hof ist halt auch einfach eine richtig geile Kommunikation zur Landwirtschaft. Und ich
Spannend.
liebe das ganz, ganz doll.
Gekauft. Ja, schön.
Wirklich. Ich finde es
Also, wenn man
richtig, richtig
dafür
toll.
das Herz dafür brennt, für Reality-TV-Formate plus Thema Bauernhof, Leute, solltet ihr euch
Ja.
das anscheinend angucken.
Ja, voll, voll. Und ich muss auch sagen, ich finde Cheyenne auch einfach wahnsinnig sympathisch. Also ich finde die
Auch
beiden
nett,
wirklich
ja.
sympathisch. Die haben natürlich manchmal so Einstellungen, wo ich so denke, naja, da gehe ich jetzt nicht mit, aber gut, so ist es halt.
Ja.
Passiert, also ne, das ist ja auch im normalen privaten Leben so, dass man jetzt nicht jede Meinung teilt. Aber ich finde, dass auch gerade Cheyenne, die ja auch immer so als Berliner Partymaus und so und als Girlie und Model und kann nichts, ne, sage ich jetzt mal plakativ, so hingestellt wurde in den Medien. Ich finde das
Ja.
ganz toll, weil die sich wirklich anstrengt und wirklich auch richtig viel lernt und man merkt es dann schon auch, dass sie da voll mit dabei ist. Und das halt noch so mit zwei Kindern wuppen, die da halt den Hof. Und ich find's richtig geil. Ich liebe das ganz, ganz doll. Ich kann das wirklich, das kommt auf Wow. Ich kann das wirklich für Leute, die irgendwie auch so eine Mischung aus Reality-TV und vielleicht dann auch noch Bock haben auf solche Themen. Ich kann es sehr empfehlen. Die besuchen auch immer andere landwirtschaftliche Betriebe. Jetzt waren sie zum Beispiel auf so einen Huhn-Mastbetrieb. Das ist wirklich toll. Man darf jetzt vielleicht nicht unbedingt VeganerInnen sein.
Oder auch so. Nicht Vegetarierin. Dann wird einem vielleicht ein bisschen so ein bisschen grummelig im Bauch.
Aber die besuchen auch manchmal einfach nur so eine Schafsfarm, haben sie auch schon besucht.
Wo es um die Wolle quasi geht, dann ums Fleisch. Genau. Ja, okay.
Ja. Also
schön.
Wirklich ganz, ganz toll. Das ist wirklich ganz toll. Ja, und die zweite Staffel, die ist jetzt komplett online auf Wow, die ist jetzt fertig quasi. Das sind halt nur 6 Folgen. Ich finde, das kann man schon mal an so einem regnerischen Wochenende, wenn man nicht weiß, was man zu gucken hat und vielleicht mal so ein bisschen entspanntere Unterhaltung will, kann man sich das angucken. Und ich sag's dir, ich habe da wirklich schon was gelernt.
Was gelernt und auch ein bisschen geweint. Es ist also für alle was dabei. Du kannst viel fühlen und du kannst viel lernen.
Man darf es jetzt nicht vergessen, ich habe es ein bisschen wirr erzählt. Also es gibt einmal diese Ochsenknechts, da sind alle dabei. Und dann halt diese Unser Hof. Und bei Unser Hof, da ist wirklich auch ein bisschen mehr Wissen. Also da ist schon einfach auch ein Schwerpunkt auf Wissensvermittlung.
Aber und Katharina, du bist ja in diesem Universum drin. Dann kann ich dich ja jetzt als Expertin fragen, weil ich habe es nicht mal nur am Rand verfolgt, sondern so 1-2 Insta-Kacheln gesehen, gedacht so, oh, es könnte, glaube ich, richtig spannend sein, da reinzugehen. Habe es dann doch nicht gemacht. Mhm. Jimmy Blue Ochsenknecht hat ja, ich glaube, letztes Jahr in Kassel hat er ja den Judas gespielt.
Ja.
Bei diesem Jesus Christ Superstar. Nee, scheiße, wie heißt das denn? Dieses verrückte Event, wo man das Kreuz durch die Stadt trägt und dann gibt's eine trashige, musical-eske Show.
Ja, das ist diese RTL-Oster.
Genau, also so. Und mein Bruder hat das mit seiner Freundin, also sie sind nicht aufs Gelände, also sie haben kein Geld dafür gezahlt, aber haben sich das so ein bisschen von weiter weg mit angeschaut. Ich glaube, ganz Kassel war auf den Beinen. Und er meinte, es war irgendwie wie so ein Fiebertraum.
Ja.
Und vor allem eben Jimmy Blue Ochsenknecht als Judas. Ich fand das alles ganz lustig und ganz herrlich. Und hab dann aber eben in den Kommentaren gesehen, genauso im Sinne von, ja, Jimmy Blue Ochsenknecht ist auch voll der Judas, was er da mit seiner Freundin abgezogen hat. Und das habe ich dann an dem Punkt nicht mehr verfolgt. Möchtest du mir das noch erklären, bevor wir hier schließen?
Was er mit seiner Freundin, er meint, die meinten wahrscheinlich mit Jillis und der Tochter, ne? Also.
Wahrscheinlich, ich weiß es nicht.
Ja, genau. Jillis ist ja eine ehemalige Kandidatin beim Bachelor gewesen. Das ist diejenige, die dem Bachelor eine geknallt hat. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches Jahr, aber dadurch ist sie quasi in meiner Welt bekannt geworden.
Okay.
Jillis Kotsch. Und die ist, wie lange ist denn das jetzt schon wieder her? Puh, weiß ich nicht. 4-5 Jahre ist sie mit Jimmy Blue zusammengekommen. Und die haben dann auch relativ schnell announced, dass sie schwanger ist und dass es ein absolutes Wunschkind ist. Mhm. Und es wurde dann natürlich auch alles mega ausgeschlachtet. Also die Tochter ist auf die Welt gekommen. Sie heißt Snow und hat dann halt so ein
Snow.
Snow, wie der Schnee. Ja, und Jimmy Blue hat sich auch so eine Schneeflocke tätowiert, so auf dem Hals und sowas. Und hat sie aber wohl schon während ihrer Schwangerschaft, also es war wohl auch eine problematische Schwangerschaft, hat er sie da sitzen lassen. Also da fingen schon so die Beziehungsprobleme an. Ja.
Okay.
Und dann haben sie es, also das war schon sehr aufregend irgendwie innerhalb der Schwangerschaft mit Höhen und Tiefen. Und dann haben sie es aber kurz danach wohl nochmal probiert. Naja, am Ende des Tages waren sie halt getrennt.
Mhm.
Und er hat sich aber anfangs auch noch um Snow gekümmert. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Das ist all das Wissen, was ich habe davon. Und genau, war halt einfach so, ne, Daddy und halt getrennte Eltern und Jillis war so ein bisschen das schwarze Schaf dann auch. Da gab es dann noch Streitereien mit der Mutter von Jimmy Blue. Mhm. Also das war ein ewiger Hickhack, ne, der auch über die Medien ausgeschlachtet wurde. Naja, und das Letzte, was wirklich so ein bisschen die Kirsche auf der Sahnetorte war und auch mega eklig, war, dass er irgendwann gesagt hat, dass er nicht der Vater des Kindes ist, sondern der Erzeuger, weil er wollte dieses Kind ja nicht. Was What? Totaler Quatsch ist, weil er hat sich ja auch vor Fernsehkameras gesetzt und erzählt, dass er sich ein Kind wünscht und so und dass das ein Wunschkind ist. Und das war natürlich richtig, richtig eklig. Und es wurde jetzt alles, womit ich aber auch nicht mitgehe. Also seine Ex, oder man glaubt jetzt, dass es die Ex-Freundin ist, das ist noch nicht offiziell, Lisa Marie Geisler, die soll da wohl so ein bisschen manipuliert haben, angeblich, ne? Also ich finde das jetzt auch so, der Frau dann die Schuld in die Schuhe zu schieben, weil der Vater sich nicht kümmert, also der neuen Frau, finde ich auch ganz, ganz, ganz schwierig. Man muss aber sagen, sie taucht auch in der zweiten Staffel diese Ochsenknechts auf und ich fand sie jetzt auch, von dem, was ich da gesehen habe, eher sehr unsympathisch.
Okay. Naja. Der Ochsenknecht ist da auch dabei bei den Ochsenknechts oder macht er da nicht mit?
Der hat die ersten Staffeln mitgemacht, die letzte nicht mehr.
Okay.
Wegen diesen ganzen Streitereien mit der Familie, weil das fing dann halt tatsächlich mit dieser neuen Beziehung an, mit der Lisa Marie Geisler, dass er sich wohl laut den anderen Familienmitgliedern von denen entfernt hat und sich immer weniger gemeldet hat und dann halt solche ekelhaften Sachen behauptet hat, wie dass er ja seine Tochter gar nicht wollte und halt nur der Erzeuger ist. Also er war dann irgendwie... das meinte halt die Mutter, oh Gott, mir fällt gerade nicht mehr der Name ein von der Mutter von Cheyenne, habe ich gerade vergessen. Ja, auf jeden Fall meinten die halt alle, dass sie das Verhalten total verurteilen, aber ihn auch nicht mehr wiedererkennen und so. Und
okay,
jetzt
sind, ich glaube, I got it.
Ja, okay, aber jetzt noch kurz zum Abschluss. Jetzt sind kürzlich Bilder aufgetaucht, wo er sich wieder mit Jillis und der Tochter getroffen hat. Also vielleicht kümmert er sich jetzt auch wieder ums Kind und er und Lisa Marie sollen auch getrennt sein. Also ganz irre alles.
Klassische, sind das B-Sternchen? Wie nennt man das denn? In Deutschland ist es so schwierig mit den Einkategorisierungen.
B-Promis. Für mich A-Promis.
Ja, obwohl ich auch nicht weiß, in Deutschland, wer da A-Promi sein soll. Matthias Schweighöfer? Keine Ahnung.
Ja, würde ich sagen.
Ja, naja, genauso wie Promi-Problems. Aber ja, das kam mir nur reingespült wegen eben dieser ganzen Verfolgung von diesem lustigen Jimmy Blue Ochsenknecht ist Judas. Du Judas.
Wir haben jetzt ja bestimmt schon voll viele verloren hier.
Ich glaube auch. Aber es ist nicht schlimm. Leute, schaltet wieder rein. In 2 Wochen hören wir uns wieder. Das ist jetzt übrigens auch voraufgenommen. Also wir sind fast 1,5 Wochen früher als sonst. Also ja, falls in der Zwischenzeit Info. Irgendwie, keine Ahnung, Putin einmarschiert und so, dann haben wir es nicht mitbekommen. Just saying.
Ja, also, dann wissen wir es noch nicht.
Dann wissen wir es noch nicht. Und vielleicht können wir dann auch keinen Podcast mehr aufnehmen.
Ja.
Gut, dann okay. Gehabt euch wohl. Wir hören uns wieder.
Tschüss.
Tschüss.